Ich lese den Predigttext aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Als Jesus und seine drei Jünger zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel, sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von Kindheit an, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn: Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte: Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In diesem Text steht also die Jahreslosung, ein Vers, den eine Vereinigung lost und über jedes Jahr einen stellt. Und der soll Christen in Deutschland begleiten, soll sie zum Glauben ermutigen. Dafür ist diese Jahreslosung da. Ein Text, der ganz vielseitig ist, herausfordernd. Ich finde eine Sache ganz spannend. Der ist nun 2000 Jahre alt und doch hat er so viel mit dem Glauben an Gott von hier und heute zu tun. Ich werde ein paar Blitzlichter, ein paar Aspekte aus diesem Text herausgreifen und ein bisschen näher beleuchten. Als erstes zum Beispiel eine Vorbemerkung. Es ist ganz offensichtlich, wir haben es hier mit einer anderen Weltanschauung zu tun, als sie unsere heutige Gesellschaft prägt, mich prägt, euch prägt. Und zwar haben wir hier eine der präzisesten Beschreibungen der Antike von Epilepsie. In einer Genauigkeit, dass man sagen muss, es muss das sein. Das sind haargenau die Symptome von epileptischen Anfällen, die es scheinbar schon vor 2000 Jahren gab und sie heute noch gibt. Das geht sogar so weit, dass es bis hin zum Nachlassen eines solchen Anfalls auch so ist, ja, dass die Menschen, die davon betroffen sind, meist ganz tief einschlafen und wer ein bisschen Ahnung davon hat, der möge sie nicht wecken. Denn das braucht der Körper dann, um sich zu erholen von dem, was da passiert. Hier fängt es schon an mit Glauben oder Unglauben. Wie geht man denn damit um? Glauben wir jetzt, es geht hier um einen Dämon, der das verursacht, oder um eine chemische Sache im Gehirn? Jetzt bin ich kein Mediziner und kann es nicht näher beschreiben. Was ist das hier? Was glaubst du? Dieser erste Punkt, der ist einfach. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, es tut nichts zur Sache. Und das ist nicht der Hauptpunkt dieses Textes, darüber jetzt irgendwie Überlegungen anzustellen, welches Weltbild wir jetzt haben müssen, ob eins geprägt von Geisterwesen oder von Naturwissenschaft oder vielleicht beidem. Warum ist es egal? Weil die Auswirkung die gleiche ist. Ganz offensichtlich liegt hier etwas vor, was das Leben zerstört. Eine Macht. Und die gibt es heute noch in Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie. Hier ist die Rede davon, dass solche Anfälle so stark sind, dass Menschen da ins Feuer gefallen sind oder ins Wasser. Ich kenne jemanden, die hat so einen Anfall bekommen und dann ist sie beim Kochen auf die Herdplatte gefallen und hat dabei einen Finger verloren und es war Bewahrung, dass nicht mehr passiert ist. Also ganz aktuelle Situation gibt es heute noch genau diese Szenarien. Dann tritt uns etwas anderes noch entgegen aus diesem Text. Und zwar Jesus. Ganz offensichtlich so herrlich menschlich und auch herrlich göttlich. Diese, wie ich finde, ja auch heftige Situation mit diesem Jungen, da reagiert er darauf, dass die Jünger das nicht wegkriegen mit: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Steht da in der Bibel, Jesu Worte. Und dann bringt den Jungen zu mir, ich zeige euch mal, wie man das macht, könnte man denken. Dann geht es weiter mit dem Vater, der ihn fragt, also Jesus fragt, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Ich finde ja eine legitime Frage in dieser Situation. Stellt euch vor, ihr seid jetzt da und da ist dieser Wanderprediger, offensichtlich ein Mensch. Und ihr habt so ein behindertes Kind und das ist ja eine Riesennot. Da finde ich, liegt es doch auf der Hand zu fragen, wenn du da irgendwas dran ändern kannst, dann mach das. Aber die Skepsis, die kann ich doch nachvollziehen. Unglauben, Glauben. Und Jesus sprach, wenn du das kannst, offensichtlich irgendwie eine rhetorische Frage. Und dann kommt dieser Satz, dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus, ehrlich? Da geht es schon wieder los mit Glauben oder Unglauben. Wer glaubt, dem ist alles möglich? Darauf müssen wir nochmal zurückkommen. Ich tue mich ganz schwer, diesen Satz so stehen zu lassen, wie er da steht. Da muss doch irgendwas noch im Hintergrund sein, dass man das besser verstehen kann. Aber eins wird ganz deutlich im Auftreten von Jesus, sowohl als Mensch als auch als Gott unter uns Menschen. Er hatte ein großes Ziel, Menschen den Glauben nahezubringen. Jesus ist gekommen, um uns den Blick auf Gott, wie er ist, zu öffnen. Er wollte Menschen den Glauben näher bringen. Das kommt in diesem Text raus. Ein weiteres Blitzlicht, was ich ganz gut finde: Der Mann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der hat etwas verstanden. Und zwar, dass das Thema Glauben immer ein Thema der persönlichen Betroffenheit ist. Auch heute, hier, heute Morgen im Gottesdienst, in allen anderen Kirchen, wir reden doch nicht über Glauben an Gott oder eben Unglauben aus einer Distanz, als wäre das ein Phänomen menschlichen Verhaltens, meistens bei anderen, dass man sich so von außen unabhängig von seiner eigenen Person angucken kann. Nein, wenn du dich damit auseinandersetzen willst, dann wisse, das hat etwas mit dir zu tun. Es ist dein Glauben oder dein Unglauben in deinem Leben. Da musst du dich grundsätzlich mit dir selber auseinandersetzen. Das hat der Vater hier verstanden. Da kommen ganz viele Personalpronomen vor, also ich und mein Junge. Und damit gehe ich über zu diesem großen Thema Unglauben, Glauben, wie es in der Jahresverlosung vorkommt. Ja, was ist denn Unglauben zum Beispiel? Im Bibeltext, da kann man sagen, ja, vielleicht denkt der Vater sich, ja, der Jesus ist ja auch nur ein Mensch. Was kann der eigentlich? Eine Vorstellung, die es auch heute noch gibt. Man kann sagen, Jesus, das war irgendeine historische Person, wahrscheinlich relativ charismatisch, dass er so viele Menschen begeistert hat und überzeugt hat. Aber Gott, und er geht so auf der Erde rum, das kann ich nicht glauben. Jesus als Mensch. Unglauben ist, wenn wir Jesus grundsätzlich nur noch vermenschlichen. Wenn wir sagen, das war ein weiser Lehrer, ein Guru oder irgendwie, würde man vielleicht nicht sagen, aber so in so eine Richtung. Also einer, der gezeigt hat, wie das Leben gut läuft, aber der auch nur ein Mensch war und mehr nicht, Punkt. Das ist Unglauben, fällt hier auf. Es gibt noch eine andere Art von Unglauben, und ich glaube, die ist uns gar nicht so fern, mir zumindest ist sie nicht fern, Gott anzunehmen als ein menschliches Konstrukt, was uns vermeintlich Sinn gibt. Habt ihr manchmal diesen Impuls, das zu denken? Ich kenne das schon. Gott gibt sich überhaupt? Bist du vielleicht nur eine Erfindung von uns, weil wir dich uns so sehr wünschen? Gott als Illusion, eine psychische Reaktion auf die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Eine psychische Reaktion auf die Sehnsucht nach einem heilen Leben, wo alles gut ist. Das ist Unglauben. Warum? Weil dann Gott nicht Gott ist. Es gibt ganz am Anfang in der Bibel einen Bibelvers, da steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ich halte es für rational nicht unterscheidbar, ob Gott uns nach seinem Bilde geschaffen hat oder wir ihn nach unserem Bilde. Es ist nicht rational entscheidbar, ob wir Gott erfunden haben oder er uns erfunden hat. Die Aussage, Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen, ist von vornherein eine Glaubensaussage. Das ist nicht nur die Dimension des Denkens, sondern die Dimension des Glaubens. Ich weiß nicht, ob euch das beschäftigt, ob euch das euer Thema ist oder nicht. Ob das manchmal in eurem Leben vorkommt, dass ihr daran zweifelt, dass Gott gibt. Vielleicht sitzt ihr jetzt auch hier und sagt, ach, ich habe grundsätzlich noch nie so wirklich in Erwägung gezogen, dass es Gott gibt. Deshalb sitze ich ja hier, um mich damit irgendwie näher auseinanderzusetzen. Deshalb will ich nicht nur vom Unglauben reden, sondern natürlich auch vom Glauben. Und ich glaube, da gibt es mehrere unterschiedliche Dimensionen von Glauben. Man kann zum Beispiel glauben, dass das Brot, was ich beim Bäcker kaufe, nicht vergiftet ist. Das ist ein sehr hilfreicher Glauben. Wenn man den nicht hat, weil man ist sich nicht sicher, dann ist man viel mit selber backen beschäftigt. Also alltäglich haben wir Glauben in unserem Leben. Aber hier geht es ja um Gott, also etwas Übernatürliches irgendwie. Und da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Arten von Glauben. Der erste, den nenne ich mal, ich glaube, dass Gott etwas macht. Zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann bete ich, Gott macht, dass es weggeht. Ich glaube, dass Gott heilt. Oder ich glaube an Besserung von Gott aus. Oder vor langen Autofahrten beten wir als Familie, Herr, bewahre uns vor Unfällen und vor Autopannen. Manchmal muss ich mit meinem Auto eine ganze Menge Glauben aufwenden. Oder, Herr, hilf in Finanznot. Oder, und so weiter. Also, Gott als jemand, der etwas macht, und daran glaube ich, man könnte sagen, einen Unterschied macht in meinem Leben. Das geht nicht nur um Nöte, sondern da geht es auch um die Bitte, zum Beispiel um Erfüllung von Wünschen, die man im Leben hat. Angenommen, es gibt eine Menge Sehnsüchte, die man sich erwartet, erhofft von seinem Lebensweg, von seinem Lebensentwurf und so weiter. Oh Gott, mach doch bitte, dass ich befördert werde. Ich habe es mir doch so verdient. Mach dem Chef das doch deutlich, was ich kann und dass ich genau der Richtige wäre für diese neue Position. Oder beten für Klassenarbeiten. Oder auch tiefer, Herr, schenk mir doch einen Partner oder eine Partnerin. Das ist so schwer, ich finde da niemand, ich will aber jemand. Gott, erfülle diese Sehnsucht, indem du handelst und die Wege zweier Menschen zusammenführst. Oder. Gott, schenk ein tolles Haus mit Garten, schenk ein Auto, schenk ein, wie auch immer. Der Glauben also, dass Gott einer ist, der sich um etwas kümmert, was wir selber nicht 100% kontrollieren können. Davon spreche ich. Ich glaube, das ist sehr weit verbreitet, seinen Glauben so zu begreifen. Ich mache das immer wieder so. Gott ein Wünscheerfüller. Wenn sich der Glauben allerdings darauf beschränkt, dann gibt es eine ganz große Unglaubensgefahr. Nämlich dann, wenn das Leben nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Gott, warum hast du das zugelassen? Könnte doch unser Vater aus dem Bibeltext mit Recht fragen. Warum ist mein Junge krank, besessen, wie auch immer? Warum muss ich mich überhaupt damit auseinandersetzen? Gott, ich habe doch so gebetet für diese oder jene Situation. Warum ist das so schief gelaufen? Sag mal, kannst du eigentlich was? Die Frage kommt ja hier durchaus vor in dem Text. Gott, warum lässt du mich hängen? Du bist ja gar nicht so, wie ich in der Bibel lese. Da steht im Psalm 23, du füllst meinen Becher vor, schenkst ihn überlaufend ein. Ja, erlebe ich ja vielleicht gar nicht. Dann muss doch was nicht stimmen, vielleicht gibt es sich ja gar nicht. Also eine Glaubensenttäuschung, die häufiger vorkommt, glaube ich, wenn man den Glauben reduziert auf ein Bild von Gott letztendlich als ein Wünscheerfüller. Das kann auch unterbewusst sein, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man sich das immer so völlig klar ist, wie man glaubt. Ich habe im letzten Jahr eine Geschichte gelesen von Toby Mac. Der war ein christlicher Sänger und Musiker der Band DC Talk, christliche Rockband meiner Jugend. Ja, so 90er Jahre war das. Und dem sein Sohn ist letzten Oktober mit 21 an Herzversagen gestorben. Von jetzt auf gleich. Und dann wurde Toby Mac später interviewt, so, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir in deinem Glauben? Und da hat er geantwortet, wir folgen Gott nicht, glauben nicht an ihn, weil wir eine Art Under-the-Table-Deal, hat er gesagt, also eine Art irgendwie so, wir haben, Gott und ich, wir haben da was geregelt miteinander. Wir haben ein Abkommen, müsste man da sagen, mit ihm haben. Und damit meine ich, schreibt er da, ich folge dir, ich glaube an dich und du segnest mich. Das ist nicht der Grund meines Glaubens. Ich folge dir und dafür segnest du mich. Das ist nicht Grundlage meines Glaubens, hat er gesagt. Wir folgen Gott, weil wir ihn lieben. Und dann hat er dazu noch angefügt, der Gott, an den ich glaube, ist der Gott von Gipfelerlebnissen und Talerfahrungen. Liebe, Gottes Liebe, hat was mit Glauben zu tun. Ich finde das manchmal ein bisschen abstrakt, aber eine Parallele macht das wunderbar deutlich. Wenn du jemand liebst, ein Mädchen, ein Junge, ein Mann, eine Frau, dann doch bitte nicht, weil sie jenes oder solches für dich tun kann. Versteht ihr, was ich meine? Das ist gar keine Liebe, das ist Egoismus. Dann projiziert man seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte in eine Person hinein und möchte von der, dass sie das erfüllt. Ich glaube, das ist ein relativ großer Grund, warum Partnerschaften manchmal wirklich schwierig werden oder auch scheitern, weil unterbewusst das eine Riesenrolle spielt. Du erfüllst nicht, was ich mir von dir wünsche. Aber dann reden wir nicht über Liebe. Und so ist es vielleicht auch mit Gott, dass unsere Beziehung, und das ist ja der Glaube, nicht darauf basiert, was er für mich tun kann, oder manche glauben das ja auch andersrum, was ich für ihn alles tun kann, zu zeigen, was man alles kann. Nein, und das ist die zweite Art des Glaubens, die ich für sehr wichtig halte. Den Glauben zu verstehen als eine Aussage Gott gegenüber. Gott, ich glaube, dass du existierst. Ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du nahbar bist und vertrauenswürdig. Das ist ein Glauben, der unabhängig ist von Wünschen und Sehnsüchten. Und es gibt Glaubensmomente, da kann man das erleben. Ich habe das hier und da erlebt und ich weiß das von einigen von euch auch. Es gibt ein Ruhen in diesem Vertrauen an Gott, einfach nur im Sein. Einfach nur in, und ich bin Mensch, ich bin nicht Gott, aber du bist Gott und du bist da. Und du bist Gott. Ich kann dich nicht in Worte fassen. Du bist groß und mächtig und ich verstehe nicht alles, was du tust, aber du bist Gott und das ist gut. Und du bist nicht fern, sondern du bist nah und ich vertraue dir und es ist gut. Das sind ganz wertvolle Glaubensmomente. Egal, ob unsere Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht, kann man dann Gott erleben. Vielleicht habt ihr schon mal von Samuel Koch gehört. Der war ein großer Sportler, ist zu Wetten das und hat gewettet, er kann über Autos springen. Und dann ist er da vor laufenden Kameras so auf den Rücken gefallen, dass ihm die Wirbelsäule gebrochen ist und der hat eine ganz böse Art von Körperlähmung davongetragen. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da hat er von seinem Glauben erzählt und das hat mich berührt und bewegt und auch irgendwo habe ich eine große Anerkennung von ihm. Er hat erzählt, da kam er nach Wochen von der Intensivstation und das war eine Situation wirklich völlig am Boden. Der konnte nichts mehr von den Dingen, die bisher sein Leben glücklich gemacht haben. Und er wurde zum ersten Mal nach draußen geschoben auf so eine Dachterrasse vom Krankenhaus. Und einerseits war da diese tiefe Niedergeschlagenheit, diese Verzweiflung, diese nicht zu wissen, was das Leben überhaupt noch ist, wenn er sich doch überhaupt nicht mehr bewegen kann. Aber dann erzählt er, und dann habe ich den Himmel gesehen und der war blau und die Sonne brach so durch die Wolken und die Berge waren schön und mit Schnee bedeckt und ich hatte so diesen Geruch das erste Mal wieder nach Wochen von Frühjahrsluft. Und dann sagt er, und ich musste einfach lachen über die Schönheit des Lebens. Und dann fährt er fort und hat gesagt, das hat er nicht selbst gemacht. Das hat er sich nicht erarbeitet, darauf den Fokus zu setzen, sondern es überkam ihm irgendwie die Nähe Gottes und die Schönheit des von ihm geschenkten Lebens. Hebräer 11, Vers 1, da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich glaube, Glauben, richtig an Gott glauben, hat viel mit Loslassen zu tun. Über sich selber hinauszuschauen und zu sagen, Gott, ich glaube, das Leben ist mehr als meine Sehnsüchte und meine Wünsche. Ich glaube, du bist mehr als ein Wunscherfüller. Das Leben ist voller Schönem, aber auch voller Scheitern und Brüche und so weiter. Das kommt vor und vor manchen Dingen, die wir nicht erklären können, auch vor Gott im Glauben nicht. Und dann aber, was zu tun? Sich nicht resigniert abzuwenden von Gott, sondern sich ihm zuzuwenden. Und nichts anderes ist Gebet. Und deshalb schreibt Jesus diese Herausforderungen, wie sie dieser Vater da vorfindet, die sind lösbar im Gebet. Es ist eine Zuwendung und ein Sagen, du Gott, hier bin ich, ich bin nicht du und du bist Gott. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nehmt das mit ins angebrochene Jahr. In allem Schönen, was da kommt, auch in allem Schwierigen, was da kommt. Möge das euer Leben prägen, ob ihr noch gar nicht so den Weg zum Glauben gefunden habt oder ob ihr schon ganz lange mit Gott unterwegs seid. Möge das euer Leben prägen, dass der Glauben etwas Wertvolles ist, etwas Geschenktes, und er macht ja wohl einen Unterschied im Leben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.